Herzlich willkommen zum Podium Podcast, dem Interview Podcast von Podium Essling mit mir, Julian Stahl. Langsam wird es endlich wieder ernst und wir freuen uns ungemein, dass vom 6. bis zum 15. Oktober in Essling wir endlich unser Festival aus dem Frühjahr nachholen werden können und dann gleich weiterfahren, quasi mit dem gesamten Team nach Bonn und vom 16. bis 24. Oktober dort das Abschlussfestival des Projekts Bibeethoven zum Beethoven-Jubiläum veranstalten werden. Auch auf unserem Online-Magazin der Bibeethoven-Seite unter bibeethoven2020.com haben wir in den letzten Monaten viele Einblicke in die Arbeiten der Bibeethoven-Fellows gegeben, in Artikeln und Interviews und ja auch hier im Podcast, wo Karin Bullack, Elisa Erkelenz und Juri DeMarco ja schon zu Gast waren. Und umso mehr freue ich mich, dass heute Elina Ahlbach im Podcast den Abschluss dieses kleinen Schwerpunkts bilden wird. Elina ist Cembalistin und Gründerin des Ensembles Continuum. Und auch wenn sie sich, wie sie im Podcast sagt, zu Hause in der sogenannten alten Musik fühlt, bricht sie von dort immer auf und macht sich auf die Suche, was das Repertoire der sogenannten alten Musik, aber auch der neuen Musik und vor allem auch das Instrumentarium der damaligen Zeit uns im Kontext der Gegenwart heute noch zu sagen haben. Man kann uns im Podcast, glaube ich, ganz gut dabei zuhören, wie wir laut über den Schwerpunkt der Folge Rituale nachdenken. Denn Rituale sind einerseits, glaube ich, was ziemlich Zeitloses und andererseits spielen sie eine große Rolle in Elinas neuester Produktion Vespers and Dreams, die auch in Essling und Bonn bei den jeweiligen Festivals zu hören sein wird. Wir versuchen zum Beispiel herauszufinden, was die Unterschiede zwischen des Rituals des Gottesdienstes und des Konzerts sind, mit dem wir natürlich bei Podium uns sehr viel auseinandersetzen und stellen gleichzeitig fest, dass es alles andere als einfach ist, in der heutigen Zeit Rituale zu finden, die uns Halt geben, auch wenn wir sie vielleicht nicht nur in Corona-Zeiten umso mehr suchen. Herzlich willkommen, Elina, im Podium-Podcast. Schön, dass es jetzt klappt, noch vor den beiden Festivals jetzt im Oktober, bei denen du ja auch spielen wirst, dem Podium-Festival und dem sozusagen Bibeethoven-Abschlussfestival in Bonn. Und in dem Rahmen ist es auch die letzte Folge unseres kleinen Bibeethoven-Fokus nochmal mit unterschiedlichen Fellows. Ich habe mir gedacht, ich fände es schön, heute vor allem über Rituale zu sprechen, weil das, glaube ich, einerseits ein sehr zeitloses Thema ist, aber andererseits vielleicht auch gerade jetzt ein sehr aktuelles. Und auch deshalb, weil das, glaube ich, ein großes Thema in deinem neuesten Projekt ist. Deshalb vielleicht mal zum Einstieg. Während der Corona-Zeit haben ja viele so Routinen oder Rituale, vielleicht kann man auch überlegen, was der Unterschied ist, so ein bisschen wieder für sich entdeckt. Warst du eher jemand, der mit der neuen freien Zeit versucht hat, Routinen und Rituale zu schaffen, die dir Struktur geben in der Zeit? Oder warst du eher so, dass du dir gedacht hast, ach, jetzt kann ich erstmal in den Tag hineinleben und ein bisschen die freie Zeit genießen?
Naja, also ich glaube, das ist natürlich eine sehr besondere Zeit gewesen aus verschiedenen Blickrichtungen. Zum einen war es das erste Mal seit 15 Jahren oder sowas, dass ich so lange Zeit an einem Ort war. Das ist natürlich für die uns freischaffenden Musiker total besonders gewesen, dass man einfach nicht gereist ist. Und zwar für so viele Wochen am Stück, wie man das wirklich nicht kannte. Und das gibt tatsächlich natürlich plötzlich die Möglichkeit, überhaupt eine Alltagsstruktur zu etablieren. Also das ist eigentlich andersrum, finde ich, dass man die Chance hatte, wirklich einen Alltag zu Hause zu etablieren, der nicht immer davon geprägt ist, dass man einfach nur die Tage zählt, bis man wieder den Koffer packt und losfährt. Und zum anderen haben wir eben dieses kleine Baby hier und das gibt einem so eine Struktur oder es verlangt nach einer Struktur, die den Tag ziemlich gut begrenzen oder die den Tag einfach sehr, sehr eng takten. Und insofern war das, ja, hat sich das dann so ganz gut gefügt, dass wir eigentlich, dass die Wochen verflogen sind und man hat gar nicht gemerkt, wie sie ins Land gegangen sind.
Wenn du normalerweise so viel reist und unterwegs bist, gibt es da auch Rituale, die dir vielleicht, naja, nicht sowas wie Halt geben, aber die sozusagen so eine Orientierung vielleicht auch bieten, wenn man sonst so viel unterwegs ist. Hast du da so Rituale, die wiederkehren oder?
Ach, nicht wirklich. Also ich finde es, was ich immer toll finde, wenn man irgendwo an einem Ort ist und zum Beispiel mehrere Tage an einem Ort ist, dass man zum Beispiel, wenn man ein schönes Café findet, einfach da immer öfters mal hingeht in der Probenpause oder sowas und so das Gefühl hat, egal, ich bin jetzt zwar irgendwo in Belgien, aber ich habe jetzt dieses eine Café und da komme ich auch immer wieder hin. Also da komme ich auch im nächsten Jahr wieder hin oder sowas, dass man so ein bisschen an Orten festhält, die man schön findet und wo man sich dann auch schon wieder drauf freuen kann und dass man immer so mit verschiedenen Orten auch was verknüpft und so ein Highlight hat, was man da aufsucht oder was man da macht oder so.
Und hast du in deiner künstlerischen Arbeit so bestimmte Routinen, fällt mir jetzt nur der Zusammenhang auf, weil als ich mit Kahn die Folge aufgenommen habe, meinte er, dass er zum Beispiel morgens eigentlich erstmal alle Kommunikationsgeräte und so auslässt und ein Kapitel aus dem Buch liest oder so, um so ein bisschen Freiraum zu bekommen für die Gedanken. Hast du auch sowas? Oder,
Oh, das klingt toll. Also ich hätte es in der Prä-Kind-Zeit hätte ich das wahrscheinlich gerne gemacht. Da war ich einfach so viel unterwegs, dass das nicht realistisch war. Das war dann an den Tagen, wo ich mal zu Hause war. Da musste ich dann einfach schauen, dass ich irgendwie alles hinbekomme. Und da gab es keinen Alltag. Mhm. Und jetzt in der Geburtszeit sozusagen, da ist gar nicht mehr daran zu denken, irgendwie ein Kapitel aus dem Buch zu lesen, wenn ich darauf Lust hätte, sondern ich nutze die 5 Minuten, wo das Kind schläft, einfach sofort, um noch die ganz wichtigsten E-Mails zu schreiben, die schon seit 5 Wochen in meinem Postfach irgendwie schmoren. Also ich habe früher zum Beispiel, wenn ich wirklich Zeit hatte zum Üben, habe ich mich immer erstmal eine halbe Stunde oder dreiviertel Stunde eingespielt. Und das, also in den Jahren, wo ich gut üben konnte, habe ich das total gerne gemacht und habe auch gemerkt, dass die Finger dann eigentlich immer erst dann warm waren. Und das war natürlich eine Art von Ritual. Manchmal habe ich das mit einer kleinen Meditation, Fokussierung verbunden, dass ich erst irgendwie 5 Minuten Headspace-App benutzt habe, dann habe ich mich eingespielt eine halbe Stunde, Stunde und dann habe ich erst angefangen zu üben. Aber dafür braucht man dann halt auch irgendwie 8-9 Stunden am Tag Zeit, um zu üben, zu arbeiten, dass man halt dann diesen Vorlauf haben kann. Und jetzt ist es so, dass ich dann denke, oh, ich habe eine halbe Stunde, jetzt muss ich ganz schnell das und das und das und das Stück lernen und dann, ja, einspielen kommt wieder in ein paar Jahren.
Wir kommen dann darauf gleich zurück, auf die Rituale. Jetzt sind ja 3 Jahre des Projekts Beethoven ins Land gegangen. Wie waren die für dich? Was hast du da? Was nimmst du mit aus den 3 Jahren?
Also ich denke, dass es natürlich einfach eine unglaublich tolle Chance war, sich mit Themen zu beschäftigen und Sachen auszuprobieren, die im Kopf geschlummert haben und für die einfach keine Möglichkeiten, keine Kapazitäten und auch keine finanziellen Möglichkeiten da waren. Und das ist natürlich großartig. Und ich glaube, dass das wirklich so viel angestoßen hat, dass man jetzt auch die Wege findet, um diese Arbeit fortzusetzen. Dass man jetzt genug vielleicht auch an Beispielmaterial vorlegen kann, dass man eben weitere Stipendien oder Sponsorengelder bekommen kann. Und das ist natürlich unglaublich toll. Und ich glaube, dass das ohne Beethoven hätte das nicht stattgefunden. Also man hätte nicht die Möglichkeit gehabt, oder ich hätte nicht die Möglichkeit gehabt, aus diesem Hamsterrad mehr auszusteigen. Und dann wäre man immer so weitergelaufen an diesen normalen Projekten und hätte gesagt, ach, ich würde so gern mal. Und dann sind halt schon wieder 3 Jahre um und man hat es immer noch nicht getan. Und das war genauso, fand ich, jetzt dieser Wendepunkt dann 2017, 2018, dass man wirklich mal an diesen Projekten gearbeitet hat. Und das, ja, das ist natürlich unbezahlbar. Also das ist fantastisch.
Und diesen zusätzlichen Raum, um an den Projekten zu arbeiten, war das dann vor allem Zeit, in Themen einzusteigen? Oder war das auch der Austausch mit den anderen Fellows? Also was hat den Unterschied vielleicht gemacht im Vergleich zu den Projekten, die du davor gemacht hast?
Ja, beides wahrscheinlich. Ich glaube auch der Austausch einfach mit dem Podium-Netzwerk, mit natürlich auch Leuten zum Beispiel wie Simon Heinze, dem Klangkünstler, Klangzauberer, Magier, solche Kontakte zu bekommen und da auch Sachen auszuprobieren, das eröffnet natürlich wieder neue Welten. Und mit den Fellows hätte ich mir sogar vielleicht noch mehr Austausch gewünscht, das fand ich. War fast zu wenig in den Jahren, weil vielleicht diese
Klausuren.
Unsere Klausuren, genau. Weil unsere Klausuren fand ich eigentlich dann doch zu unregelmäßig waren, dass man wirklich in so einen Dialog einsteigen kann. Und es waren auch nicht immer alle da. Also es waren ja dann meistens doch dieselben da und dieselben nicht da. Mhm. Und das fand ich ein bisschen schade, weil dann eigentlich diese ganze Bandbreite, die Fellows ja sehr unterschiedlich mitbringen, nicht ganz in den Dialog gekommen ist, wie es vielleicht hätte sein können. Das wäre so ein Wehmutstropfen, finde ich, dass ich eigentlich bis zum heutigen Tag nicht wirklich intellektuell kapiere, was Holly und Matt da machen. Und das,
ja. Wobei ich mich gerade bei dem aktuellen Projekt von dir, wo wir gleich noch im Detail drüber sprechen können, aber eins der beiden Werke von Missy Mazzulli, Vespers for a New Dark Age, ist, wo es ja lustigerweise auch um Fragen geht, wie gehen wir eigentlich in unserer jetzigen Zeit mit so ja, unbegreiflichen Technologien und solchen Themen um, wo ich dachte, das ist lustigerweise total nah, glaube ich, an den Themen, an denen zum Beispiel auch gerade Holly und Matt arbeiten. Ja. Ja, deswegen kam ich auch drauf und hatte überlegt, ob das jetzt eher Zufall war oder, ich meine, weiß man manchmal ja auch nicht, oder ob das sozusagen schon dann auch Themen sind, die dadurch dann neu dazukommen und man die dann.
Also ich finde das unglaublich spannend und zukunftsweisend, was Holly und Matt da machen. Also ich glaube, das ist wahrscheinlich das Projekt von Bibitogen, was so weit in die Zukunft weist oder ragt, wie das mit keinem anderen Projekt ist. Aber es ist natürlich trotzdem extrem weit davon entfernt, was ich eigentlich mache oder was ja auch bei uns funktioniert. Also ich finde, es müssen jetzt ja nicht alle mit KI-Stimmen forschen und die herstellen, sondern es gibt ja auch noch in der Realität Sänger, die ganz toll singen können. Und ich finde das auch sehr berührend, wenn man reelle Sänger hat. Und also insofern war das jetzt nicht so, dass jetzt deren Projekt jetzt mich dazu beeinflusst hat, diese Vespers for the New Dark Age auszuwählen von Missy Mazzulli, sondern es war diese Beschäftigung mit diesem Vespa, mit der Vespa-Form eigentlich. Ja. Die
vielleicht kannst du an der Stelle kurz zusammenfassen, worum sich dein neues Projekt dreht, was jetzt im Oktober sowohl in Esslingen beim Festival als auch in Bonn dann, auch in Bonn, ne? Ja. Also auf die Bühne kommt. Kann man auch online schon Karten kaufen auf unserer Seite podium-essling.de. Genau, vielleicht kannst du da kurz das für die, die es noch nicht gelesen oder gesehen haben, zusammenfassen.
Also vor 3 Jahren, als es hieß, man soll einen groben Plan machen, wie die verschiedenen Projekte in den 3 Beethoven-Jahren aussehen werden, war für mich relativ früh klar, dass ich unbedingt mein Abschlussprojekt mit der sogenannten Marienvesper von Claudio Monteverdi gestalten möchte, in welcher Form auch immer, aber dass dieses Stück da einen zentralen Punkt einnimmt. Und die Marienvesper ist ein Stück, was als Sammlung herausgekommen ist, 1610 in Italien, also ein frühbarockes Werk. Man hat keine Belege dafür, dass es tatsächlich mal so aufgeführt wurde als zusammenhängende Vesper, sondern es ist eine Drucksammlung, die aus verschiedenen Stücken besteht, die heutzutage einfach sehr oft in dieser Abfolge als einzelnes Konzert aufgeführt werden. Aber das ist natürlich eine moderne Tradition, dass man von der Marienvesper spricht. Und das hat mich eigentlich zu der Frage geleitet, wie ist diese Sammlung entstanden und muss man tatsächlich diese ganze Sammlung so aufhören oder kann man auch bestimmte Bestandteile daraus nehmen und mit anderen Sachen kombinieren? Und im Laufe dieser Arbeit habe ich festgestellt oder habe ich einfach viel, viel Quellenmaterial dazu gelesen und es ist einfach sehr spannend, was Monteverdi damit gemacht hat. Er hat zum Beispiel damals neue zeitgenössische Kompositionsarten mit sehr alten und traditionsreichen Kompositionsarten verknüpft in dieser Sammlung. Also hat Psalmen geschrieben, die eigentlich in die Vergangenheit blicken, ins 16. Jahrhundert. Und hat sogenannte Concerti eingefügt, ganz klein besetzte Stücke für nur einen Sänger und Contino-Instrumente, die revolutionär neu waren. Und da hat er sich zum Beispiel mit Genderfragen beschäftigt. Also natürlich hieß es damals nicht so, aber er hat, nehmen wir das Concerto Nigra Sum, das ist ein Text, der eigentlich in die hohe Liedrichtung geht, also hat einen erotischen Unter- oder Subtext, wird von einem Mann gesungen, vom Tenor, ist aber eigentlich ein Text, der im Hohelied von der Frau gesprochen wird oder von der Frau gedacht wird. Das heißt, er hat plötzlich diese Rollen vertauscht. Genauso hat er dann ein Concerto geschrieben für 2 Frauenstimmen, Pulchra Est, also du bist schön, auch ein Text aus dem Hohelied. und hat ihn für zwei Soprani geschrieben. Und man weiß auch, dass das für Frauenstimmen damals gedacht war, was ja auch ein Novum war. Eigentlich haben ja die Männer gesungen, aber er hatte in Mantua Frauen, weibliche Sängerinnen. Und dieser Pulchra S-Text ist aber eigentlich ein männlicher Text. Also, und da hat er hat es genau verdreht in dieser ganzen Sammlung. Und dazwischen kommen immer diese sehr, sehr konservativen und trotzdem natürlich genialen Psalmenvertonungen von ihm. Und das finde ich wahnsinnig spannend, wie er eigentlich da Sachen miteinander kombiniert hat, wo natürlich seine Kollegen oder Neider oder Gegner auf die Barrikaden gegangen sind. Und Missy Mazzoli wiederum ist eine amerikanische Komponistin, die 2014, 2015 für die Carnegie Hall ein Auftragswerk namens Vespers for the New Dark Age geschrieben hat über Gedichte von Matthew Pruder, einem New Yorker Dichter. Und die behandeln eben die Frage, was ist eine Vespa, was sind diese New Technologies heutzutage in einem Ritualkontext und in einem Vespa-Gedanken, gibt es heute eigentlich sowas noch? Und hat darüber, wie ich finde, ein sehr, sehr berührendes Werk geschrieben für drei Frauenstimmen und in ihrem Fall eigentlich für modernes und teilweise auch elektronisches Instrumentarium. Und das hat jetzt der dem Podium sehr bekannte Ian Anderson arrangiert für frühbarockes Instrumentarium. Und das heißt, wir werden das mit Zinken und frühbarocken Geigen und Laute und Gambe und Orgelcembalo und auch drei Frauenstimmen aufführen und mit Monteverdi verknüpfen. Das heißt, wir haben eigentlich jetzt in diesem Ablauf diesen alten, ehrwürdigen Vespa-Gedanken.
Den du vielleicht kurz auch noch erläutern kannst.
Weil das ist, die Vespa ist einfach eine Gottesdienstform, also eine katholische Gottesdienstform. Man hat da eben diese verschiedenen Psalmen, Dixit Dominus, Laetatio Sum, Laudato Puri und so weiter und dann am Schluss das Magnificat. Ich habe eben tatsächlich den Großteil dieser Psalmen komplett rausgestrichen, aus verschiedenen Gründen. Eben erstens, weil das diese eher konservativen Kompositionsweisen sind und ich das gerne dann wiederum mit den revolutionären neuen Vertonungen von Mazzoli verknüpfen wollte oder ersetzen wollte. Und zum Zweiten auch, weil diese Psalmenvertonungen bei Monteverdi meistens doppelchörig sind und eine Besetzung von über 20 Leuten erfordern würde, war es von Anfang an klar, dass das den Rahmen sprengt und jetzt in Corona-Zeiten natürlich erst recht. Insofern musste ich mich auf sieben Sänger konzentrieren und Instrumentalisten. Damit sind die ganzen doppelchörigen Stücke einfach unmöglich gewesen. Das ist Nisi Dominus, Lauda Jerusalem und so weiter, diese typischen Bestandteile einer katholischen Vespa.
Ich finde es spannend, dass Missy Mazzoli sich sozusagen jetzt heute damit auseinandersetzt, was ja erstmal gar nicht so naheliegend scheint vielleicht, aber dann ja, wenn man, glaube ich, ein bisschen reinguckt, wiederum schon. Was glaubst du, was sich aus diesem Spannungsfeld ergibt? Also was kann der Vespa-Gedanke heute sozusagen uns, was macht er heute in unserer heutigen Zeit? Kann man ihn noch so finden oder... Ich fand es auch sehr, also ich habe nur so ein bisschen reingehört und reingelesen, ja auch relativ ambivalent, ob und wie es das vielleicht noch gibt, diese Idee und ob man sie auch braucht eigentlich oder nicht.
Ja, klar, das ist eine essentielle Frage, finde ich, in der heutigen Gesellschaft, die vielleicht sogar vor einem Jahr oder einem Dreivierteljahr, als ich das Projekt ursprünglich konzipiert und geplant habe, nochmal ganz anders war als jetzt. Ich glaube, dass die Idee von einem Gottesdienst oder von einem Ritual, wo man hingeht in jeden Sonntag oder jeden Samstagnacht, Samstagabend, das ist ja bei den wenigsten, gerade in unserer Generation und bei uns Stadtmenschen, sage ich mal, überhaupt noch vorhanden. Also ich glaube, dass dieses Ritual des Gottesdienstbesuches ist quasi verschwunden. Und das finde ich auch nicht schlimm. Also ich würde jetzt auch nicht jeden Sonntag in Gottesdienst gehen wollen. Und trotzdem hat das ja auch was sehr Beruhigendes und auch was sehr Reflektierendes vielleicht, wenn man tatsächlich dieses Ritual hat, jede Woche oder so in eine Abendfestbar oder in einen Morgengottesdienst oder wie auch immer hinzugehen. Und ich glaube oder ich könnte mir vorstellen, dass gerade in so einer Stadt wie New York, die so trubelig und so irgendwie so viel zu groß erscheint irgendwie als das, wie man es fassen kann oder wahrnehmen kann als einzelnes Individuum, dass das irgendwie was ganz Verlockendes sein könnte, dieser Gedanke. Es gibt eine Ordnung, es gibt irgendwie eine Ordnung, egal ob das jetzt eine göttliche Ordnung ist oder es ist eine Ordnung der neuen technischen Möglichkeiten, aber es gibt irgendwie eine Struktur, an die wir uns halten können. Und ich finde, diese Texte, die Mazzoli da vertont, sind sehr poetisch, weil die sprechen oft eben so ein irgendwie göttliche, naja, Wesen, das ist das falsche Wort. Es spricht irgendwie, spricht was Überirdisches an oder was nicht Menschliches, wirft Fragen in den Raum und gibt trotzdem jetzt keine wirklichen Antworten darauf, was wir jetzt machen sollen als Menschen. Und das ist natürlich in dem Monteverdi, in den Psalmvertonungen oder auch in den anderen Sachen ist es ganz anders. Wenn man die Doxologie hat am Schluss von so einem Stück, dann kommt die Ehre sei dem Vater und für Ewigkeit, für immer und in Ewigkeit Amen. Und dann ist es ganz klar, Punkt. Das ist so und das ist das Wort und das ist so gesprochen und daran glauben wir. Und das ist ja alles heute völlig anders. Und ich glaube, dass diese Ambivalenz zwischen Glauben, Nicht-Glauben, woran glauben wir, gibt es vielleicht andere Sachen, an die wir heute glauben können, und jetzt vielleicht nach Corona oder in Corona doch eine Zuwendung vielleicht zu irgendwelchen anderen Glaubensstrukturen, damit man eben irgendwie einen Halt hat, auch in einer schwierigen Zeit, finde ich eigentlich eine sehr, sehr spannende Frage.
Ja, ich persönlich finde Rituale einfach was sehr Schönes und eben etwas, was auch unabhängig von einer aktuelleren Entwicklung Stabilität einem einfach und Orientierung geben kann, ohne dass es jetzt eine Klarheit vorgibt, sondern einfach was sozusagen auch eine Routine hat und was mitläuft. Und sozusagen das auch, ja, glaube ich, einfach eine große Sehnsucht gerade gibt danach. Vielleicht auch durch einfach digitale Entwicklung oder überhaupt durch dieses Gefühl von alles entwickelt sich so schnell und überfordert mich, dass mir das eben vielleicht fehlt, so eine Orientierung. Gleichzeitig fallen mir wirklich wenige Dinge ein, die sowas bieten. Mhm. Also bist du auf deiner Recherche oder hast du dir darüber Gedanken gemacht, was heute solche Rituale sein können oder was so einen Halt geben kann? Weil es ist ja eigentlich eine wirklich interessante Frage.
Nee, eigentlich fällt mir da nichts ein, was ein vergleichbares, eine vergleichbare Konstante bietet. Also ich gehe nicht oft in den Gottesdienst, aber ich merke, wenn ich da bin, dann ist es so vertraut, weil ich damit einfach so aufgewachsen bin, die Liturgie mitzusingen oder den Gottesdienstablauf einfach mitzumachen. Das ist so tief in mir drin, ich muss da gar nicht nachdenken, sondern natürlich singe ich die Liturgie mit. Das ist wie so ganz tief im Kopf abgespeichert. Und ich habe immer schon das Gefühl, ist es nicht schlecht, das ab und zu mal zu machen. Also ich brauche das jetzt nicht, damit ich einen inneren Seelenfrieden habe, aber irgendwie, es tut mich beruhigen manchmal. Und ich habe nicht das Gefühl, dass es irgendwas gibt, was heutzutage auch nur annähernd so eine ritualisierte Form widerspiegelt.
Ich finde auch einerseits diese Regelmäßigkeit, also dass es eben nicht was Besonderes ist, weil ich dann auch überlegt habe, naja, sowas wie, das finde ich auch spannend, das Konzert als eine Art von Ritual, wo wir ja dann schon auch wieder versuchen, dieses Ritual aufzubrechen, aber das natürlich so eine Art hat, aber das ist eben natürlich immer was Aktives und was Besonderes, dass man da hingeht und gleichzeitig...
Beziehungsweise auch was sehr Passives, weil ja eigentlich das, wenn wir jetzt zum Beispiel das typische Philharmoniker-Publikum nehmen, die haben ein Abo und gehen da hin und setzen sich hin und klatschen an den vorgesehenen Stellen und dann stehen sie auf und trinken einen Sekt, also alles normalerweise, natürlich jetzt nicht gerade in Corona-Zeiten. Das ist total ritualisiert, aber das erfordert dann, abgesehen vom Klatschen, nichts von den Zuhörern. Also sie sollen sich an keiner Stelle des Konzertes eigentlich einbringen, außer an der ihrer Begeisterung Ausdruck zu verleihen. Insofern ist das, finde ich, nochmal was anderes. Weil man eigentlich in der Gottesdienstform, gerade früher natürlich, hat man alles mitgesungen.
Ja.
Mitgesprochen teilweise im Dialog.
Ja, und das ist auch der zweite Punkt, dass es eben was sehr in Gemeinschaft ist, weil was sowas vielleicht ein bisschen ersetzt, ist ja so, dass man dann sagen würde, ich gehe in die Natur oder so und suche mir da so eine Ruhe und vielleicht auch die Möglichkeit zu reflektieren oder solche Formen, oder ich nutze eben meine Meditations-App oder mache meinen Achtsamkeitskurs oder was auch immer. Aber das geht dann ja extrem vom Individuum aus. Ja. Also das hat ja dann überhaupt nicht dieses, wir sitzen auch irgendwo zusammen, und das finde ich eigentlich schon was irgendwie ja oft auch fehlt, dass man einfach aushält, mit anderen Menschen da zu sein und vielleicht auch nicht weiß, was deren eigenen Interessen und Wünsche und so weiter sind, aber man einfach das gemeinsam absolviert.
Ja, es geht, finde ich, schon immer mehr in diese extreme Optimierung des Individuums, und das ist, finde ich, total toll. Also natürlich ist es großartig, dass jeder so leben soll und kann, wie er möchte, und auch alles dafür getan wird, also möglichst dafür getan wird von der Gesellschaft, dass man diese Freiheit erlaubt oder möglich macht. Und trotzdem funktionieren, finde ich, bestimmte Sachen in der Gesellschaft nur in der Gruppe. Und klar, man kann an der Kirche ganz, ganz, ganz viel kritisieren, und trotzdem hat es auch positive Auswirkungen gehabt, finde ich, wenn eine Gruppe da war. Und wir merken das jetzt, finde ich, oft bei unserer Johannespassion-Version, wenn das Publikum die Choräle mitsingt und plötzlich tatsächlich diese Gruppe entsteht von einer Gemeinschaft, die zusammen singt, hat das unglaublich viel Kraft und positive Kraft, würde ich mal jetzt behaupten. Und das kann man irgendwie nicht ersetzen. Also es gibt nichts, finde ich, was vergleichbar eigentlich so viel Glückshormone in sämtliche Gehirne ausschüttet. Also sowohl in die der Gemeinde, die mitsingt, oder der Zuhörenden, die mitsingt, als auch für uns Ausführende. Und das, ja.
Ich finde es auch eine schöne Unterscheidung nochmal, dieses aktive Teilhaben, weil ich dann schon überlegt habe in der Vorbereitung, ob nicht gerade das Konzert eigentlich, wenn wir jetzt bei Podium ja auch immer sagen, wir müssen dieses Konzertritual hinterfragen und irgendwie über den Haufen werfen und uns überlegen, was kann man ändern, ob da nicht auch genau sowas verloren geht, eben drüber nachzudenken, ist es nicht, also was macht es eigentlich mit so einem Ritual, wenn es auch so eine lange Tradition hat? Ich meine, wir würden ja jetzt bewusst nicht sagen, wir wollen das irgendwie abschaffen und irgendwie zerstören. Aber trotzdem ist dieses nach vorne oft, glaube ich, schneller und stärker, diese Veränderung. Und dann finde ich es eigentlich eine ganz schöne Frage, was bringt es eigentlich mit, so ein Ritual? Und wo unterscheidet sich es vielleicht eben auch von anderen Ritualen? Und insofern sowas wie die Johannespassion, was ja auf der einen Seite einen sehr klassischen Rahmen irgendwie noch hat. Also das Ensemble ist erstmal vorne und es gibt den größeren Publikumsraum, aber trotzdem ja diese dann doch ziemlich entscheidende Veränderung, die ja auch gar nicht neu ist, die sich ja sozusagen auch wieder auf die Geschichte bezieht. Insofern ja eigentlich ein guter Zuruf auch zu fragen, was bringt das eigentlich mit?
Ich finde aber, also jetzt so von semi-außen betrachtet, dass bei Podium die Idee ja immer ist, die Musik und die Empfindung der Musik stärker zu machen. Das heißt, ihr holt das Publikum immer ab. Und es geht immer darum, eigentlich alle verschiedenen Publikumsschichten zu integrieren. Und das finde ich einen ganz wesentlichen Unterschied da drin, als wenn man jetzt sagen würde, wir werfen diese Rituale über Bord und versuchen das jetzt irgendwie mutwillig zu zerstören oder dieses Ritual einfach mit dem Gegenteil, also eigentlich mit einer Lieblosigkeit zu verhindern, sondern es ist ja beim Podium extrem toll, wie versucht wird, mit teilweise einfachen Mitteln, teilweise auch eher komplizierten Aufbauten oder Einlasssituationen eine Stimmung zu schaffen, die alle fokussieren und konzentrieren soll. Und das finde ich tatsächlich, das ist ja noch ein viel tolleres Ritual, als dass man das Publikum einfach sich in den Saal setzen lässt und applaudieren lässt. Also insofern, da würde ich dir jetzt insofern ein bisschen widersprechen, dass ich das Gefühl habe, dass das Podium sich noch mehr Gedanken drüber macht und sowohl die 70-jährige langjährige Konzertgängerin versucht einzufangen, als auch die 20-jährige nicht so klassiknahe Person vielleicht begeistern möchte.
Ja, vielleicht, ja glaube ich auch. Und vielleicht muss man auch ein bisschen unterscheiden zwischen so dem allgemeinen irgendwie Ruf, und das ist ja auch einfach ganz hip ist, gerade danach zu rufen, das Konzertritual irgendwie zu durchbrechen, dass das eben trotzdem eine intensive Beschäftigung damit bedarf und man nicht einfach irgendwie alles anders macht. So, weil das natürlich auch einen guten Grund hat, dass es vielleicht so lange oder sich auch langsamer entwickelt als andere Bereiche. So.
Ja.
Insofern ist es nicht ganz so einfach.
Nee.
Was mich auch noch interessiert hat, ist ja, dass du ja in verschiedenen Projekten immer wieder neuere Werke und ältere Werke irgendwie zusammennimmst und gegenüberstellst oder verwebst. Wie gehst du vor, wenn du das erarbeitest? Also wie beschäftigst du dich damit, um herauszufinden, was verbindet vielleicht die Werke oder was trennt sie und wie kommen die zusammen? Oder hast du erst verschiedenste Werke oder ist das sehr bewusst, dass du immer unterschiedliche Werke so kombinierst?
Also ich gehe natürlich eigentlich immer von dem frühbarocken oder barocken Werk aus. Also das ist die Welt, in der ich mich zu Hause fühle, in der ich mich am besten auskenne. Und dann habe ich meistens irgendwie einen Themenblock oder einen, genau, es muss ja gar nicht immer nur inhaltlich sein, sondern es ist vielleicht auch eine bestimmte Gattung oder eine bestimmte Art oder eine bestimmte Besetzung und oder ein bestimmtes, ja, jetzt eben wie Monteverdi oder letztes Jahr war es dann eben eher Johann Sebastian Bach und davon ausgehend ergeben sich dann eigentlich so zwangsläufig irgendwelche Ideen oder Strukturen, in die man gehen könnte. Und ach, ich finde einfach immer, dass Kontraste die alte Musik unglaublich beleben. Dass man oft, oder dass es mir oft so geht, dass ich diese sehr konsonant klingenden Harmonien der frühbarocken und barocken Musik umso mehr genießen kann, wenn ich zwischendurch etwas höre, was das plötzlich ganz anders beleuchtet. Und ja, daraus ergibt sich eigentlich zwangsläufig diese Art der Programmierung. Und das ist nicht so, dass ich das jetzt unbedingt darauf anlege, eigentlich immer noch was Zeitgenössisches reinzunehmen, sondern meistens ergibt sich das so.
Und bei der Marienfestmal, weil du meintest, du wusstest schon vor 3 Jahren, dass du damit gerne arbeiten willst, war dir das gleich klar?
Naja, also für mich gibt es eigentlich 2 große Werke der Barockzeit. Das ist einmal die Marienfestmal und einmal die Hamollmesse. Und das, finde ich, ist einfach das Nonplusultra der Musikgeschichte. Es gibt nichts Besseres. Also da wahrscheinlich mit mir jetzt jeder widersprechen. Und es ist natürlich für jeden subjektiv was anderes. Der eine, für den einen ist es Mahler, für den anderen ist es Bruckner. Und für mich ist es auf jeden Fall die Hamollmesse und die Marienfestmal. Und Hamollmesse ist zu groß besetzt und auch zu mächtig. Da traue ich mich nicht ran. Dann die Hamollmesse ist so perfekt gebaut und dramaturgisch aufgebaut und konstruiert. Da kann man irgendwie, da kann ich nicht reingehen und jetzt sagen, ich setze da jetzt noch irgendwie irgendein zeitgenössisches Arrangement dazwischen. Man könnte vielleicht eine ganz tolle Auftragskomposition schreiben und die dann dazwischen setzen. Sowas könnte man vielleicht machen mit der Hamollmesse, aber ich glaube, das braucht noch ungefähr 20 Jahre, ehe ich mich das trauen würde. Und mit der Marienfestmal ist das eine andere Sache. Ähnlich wie die Hamollmesse man weiß auch bei der Hamollmesse nicht, ob sie tatsächlich jemals so in diesem Ablauf erklungen ist. Hat auch eine ähnliche Intention gehabt von Johann Sebastian Bach wie die Marienfestmal, also eine Bewerbungsmappe, Bewerbungsschreiben. Aber bei der Marienfestmal ist es nochmal anders, weil das wirklich eine Sammlung ist. Und das ist einfacher, da ranzugehen. Und das ist auch empfinde ich nicht als so großes Sakrileg zu sagen, ich nehme jetzt das und das und das und das Stück nach meinem inneren Muster, was ich mir so alles in meinem Kopf ausgedacht habe, und kombiniere das mit anderen Sachen. Das fühlt sich irgendwie legitimer an und vor allen Dingen ist die Besetzung einfach viel variabler.
Und warum sind diese beiden Werke so für dich und gerade die Marienfestmal so besonders?
Naja, ich finde, es ist einfach nichts Besseres geschrieben worden. Also es ist nicht so blöd, aber es ist einfach der Aufbau dieser Stücke in der Marienfestmal ist einfach so genial konstruiert. Also wenn man dieses Magnifica zum Beispiel nimmt, das ist der letzte Teil in der Vespa, eigentlich ein zusammenhängender Ablauf von relativ kurzen Stücken, die eine Dramaturgie aufbauen bis zum Schluss, bis zum Sic ut erat in Principio. Und das ist so unfassbar gut dramaturgisch gemacht, ich weiß nicht, das geht einfach nicht besser. Da kann man geht nichts drüber. Und deswegen war das irgendwie klar. Also ich dachte das schon vor ein paar Jahren, dass also wenn sich die Chance ergibt, dass man auch einfach die finanziellen Möglichkeiten hat, an so ein Projekt ranzugehen, dann wäre es natürlich genau jetzt bei Bibliotheken der richtige Moment, weil es sonst sonst eher schwierig ist, einfach einen Veranstalter davon zu überzeugen. Ich mache jetzt die Marienfestival aber ganz anders, als man sie eigentlich kennt und mit anderen Besetzungen und also warum? Da gibt es natürlich alle Veranstalter, die sagen, ja, aber das kann jetzt irgendwie Herrewege mit dem Kollegen Vokale, die machen einfach die Marienfestival so, wie sie ist und das ist fantastisch und es gibt keinen Grund, oder? Und insofern war das jetzt der perfekte Moment für mich, das mal auszuprobieren.
Ja, ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, dass ich es dann auch hören werde. Und ja, ich finde auch gerade zum Beispiel bei der Johannespassion wurde es ja auch, glaube ich, ähnlich, man sagen könnte, ja. Warum sollte man da jetzt groß rangehen? Ist ja auch was sehr Besonderes entstanden. Und ja, man hört dann ja oder lernt dann ja doch andere Facetten noch hören und sehen. Und vor allem ist es auch, finde ich, auch wirklich was Neues, was dann entsteht. So, und das
ja, ich glaube halt, was essentiell oder was mir essentiell wichtig ist dabei, wenn man sich mit diesen Stücken beschäftigt, egal ob das jetzt Johannespassion ist oder Marienfestival, man muss sie unglaublich ernst nehmen. Also es ist so wichtig, finde ich, dass man wirklich jede Note ernst nimmt und guckt. Und ich habe, weiß nicht, bei der Marienfestival die ganzen Stimmbücher, die alten, und mit den ganzen Drucken und guckt das nach und die ganzen Tempusmensuren und so weiter. Und dann mache ich es vielleicht trotzdem anders. Und dann fehlen trotzdem die Posaunen oder ersetze ich dann die Stimme durch die Stimme und so weiter. Aber es finde ich unglaublich wichtig, dass man einmal das Original ganz, ganz, ganz gut kennt und davon ausgehend dann das zum Beispiel kombiniert mit Mazzoli, die natürlich eigentlich, finde ich, vom Klang her viel poppiger ist, als ich mich das vielleicht jetzt trauen würde, mit Monteverdi zu kombinieren. Und trotzdem bin ich überzeugt, dass es dann im Endeffekt im Ablauf sehr gut funktionieren wird, weil vielleicht eine ganz, wie soll ich sagen, trockene zeitgenössische Komposition damit nicht funktionieren würde. Das wäre vielleicht zu unspirituell.
Ja, ich glaube, also allein vom, also ich habe gestern so immer mal in das eine, mal in das andere reingehört und war tatsächlich eher sehr überrascht, wie, also nah beieinander natürlich eigentlich nicht, aber ich hatte trotzdem das Gefühl, also ganz, ganz assoziativ das Gefühl, dass es erstaunliche Gemeinsamkeiten so vom Hören und vom Klang gibt. Also bin ich.
Ja, ich glaube, dass bei Mazzoli ähnlich ist, dass sie die Struktur und die Art der Kompositionsweise sehr, sehr detailliert und sehr, sehr genau genommen hat. Also wenn sie hat diesen Text, finde ich, auf eine liebevoll, ist vielleicht das falsche Wort, aber sie hat es unglaublich schön und genau vertont. Und das finde ich jetzt auch in dem Arrangement für unsere Instrumente, man erkennt dann immer, dann kommen immer wieder Elemente, die man zum Beispiel im allerletzten Stück, wird dann das allererste Motiv wieder aufgegriffen, also das Stück oder der Zyklus von Mazzoli beginnt mit so einem Motiv auf dem Schlagwerk, auf dem Crotalis. Und genau das kommt im allerletzten Takt von dem Zyklus, nimmt sie das wieder auf, von so ganz aus der Ferne, aber wieder auf diesen Crotalis. Und das ist auch wieder dieser Ritualgedanke, ne? Dass Mazzoli das so zu Ende führt. Und das finde ich, oder das sieht man an ganz vielen Stellen im Stück. Und das finde ich toll. Also das war dann irgendwie tatsächlich inhaltlich sehr passend und dann auch musikalisch, glaube ich, sehr passend. Mal gucken. Sehen wir in einem Monat.
Ja, ach, ich freue mich auf jeden Fall sehr. Und vielleicht zum Abschluss, wie immer, für unsere Playlist. Also habe ich A, die Frage, ob du was mitgebracht hast, aber B, auch wenn man jetzt die Marienfestbar noch nicht gehört hat, kannst du eine Aufnahme empfehlen,
die man das gut hören kann? Das würde ich jetzt also miteinander einfach verbinden. Ja. Also ich würde empfehlen unbedingt die Aufnahme. Also ich habe sehr, 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 sehr viele Aufnahmen von der Marienfestbar und habe immer über die Jahre immer verschiedene Lieblingsaufnahmen gehabt. Lange Zeit war es Jordi Savall, dann war es viele Jahre war es Christina Pluha mit einer Aufnahme von der Marienfestbar, die extrem schnelle Tempi hat. Und jetzt so seit circa 6-7 Jahren ist es eine Aufnahme von Marco Mencoboni, die jetzt gerade dieses Jahr nochmal in einer Neuauflage rausgekommen ist. Es ist eine Aufnahme, glaube ich, von 2010 oder 2011 in einem italienischen Dorf und das Besondere an dieser Aufnahme ist, dass da ein Männerchor wohl ist, so habe ich das gehört, legendenweise von Freunden, Und dieser Männerchor in diesem norditalienischen Dorf singt wohl seit Jahrhunderten genauso, wie er ist und unverändert von allen äußerlichen Einflüssen. Und der hat einen ganz kehligen Klang. Und die singen jetzt nicht mit auf dieser Aufnahme, aber er hat Knaben genommen, die genauso singen. Und die Knaben singen zum Beispiel in dem Magnificat, da gibt es ganz viele Cantos Firmi, also Melodien quasi, die über dem Rest liegen, der passiert, die gesungen werden. Und diese Knaben singen das mit einem total kehligen Klang. Und der einem wirklich durch Mark und Bein geht. Und er hat das alles in dieser Kirche dort aufgenommen, in so einer kleinen Kirche in Italien. Und ich finde, das ist wirklich die allerbeste Aufnahme. Also Marco Bencomboni, Marienvespa, erschien, weiß ich gerade gar nicht, in welchem Verlag. Das findet man aber auf jeden Fall. Und daraus würde ich jetzt als Hörempfehlung für die Playlist einfach das Magnificat vorschlagen. Und dann hat man die ideale Einstimmung auf Oktober.
Ja, genau. Alle Infos zum Projekt sonst im Oktober auf unserer Website. Und vielen Dank an dich für das Interview, für das Gespräch. Und wir machen uns derweil auf die Suche nach Ritualen, die uns Halt geben.
Mehr Infos und alle Shownotes findet ihr auf podium-essling.de/podcast. Außerdem freuen wir uns, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt. Feedback könnt ihr gerne an podcast@podium-esslingen.de schicken. Besonders bedanken wir uns für die Förderung der Kunst- und Kulturstiftung der Sparda-Bank Baden-Württemberg.